Der Tübinger Verein Here in Queer veranstaltet den gesamten Oktober über eine Vortragsreihe zu Queerfeminismus. Letzten Mittwoch hielten die VorstandsmitgliederInnen von Young and Queer Ulm einen Vortrag zu der Frage, was ist Queerfeminismus? Doch erst einmal haben sie sich alle vorgestellt.
Wir sind zu dritt im Vorstand von unserem Verein Young and Queer Ulm. Und erstmal zu mir, also ich bin Julia, ich bin 24 und bin jetzt seit 5 Jahren in Ulm und studiere da Psychologie, jetzt im Master. Genau, und bin jetzt seit 2019, also jetzt bald seit 3 Jahren, oder? Ja, 2 Jahren? Ja, ich kann gerade nicht rechnen. Seit über 2 Jahren, glaube ich, ja, im Vorstand von Young and Queer Ulm.
Genau, mein Name ist Sandra. Ich bin vor allem Young and Queer Ulm gegründet. Das war 2018, also 2017, 18. Ich bin 28 und ich bin Psychotherapeutin und habe mich als lesbisch geoutet, würde mich aber heute eher als queer bezeichnen.
Mein Name ist auch Julia. Ich bin 24 Jahre alt. Studiere auch Psychologie und mein Label ist auch queer mittlerweile. Ich bin irgendwie auf verschiedenen queeren Dimensionen unterwegs. Also ich habe selbst einen Trans-Hintergrund, bin nicht heterosexuell und ja, so ein paar andere kleine Labels, Mikrolabels sind da auch noch dabei. Aber da würde ich jetzt nicht so in die Tiefe gehen.
Nach der Vorstellungsrunde beginnt der Vortrag auch schon mit der Geschichte zu Feminismus und der Frauenbewegung.
Man sieht hier so die verschiedenen Wellen, also es wird als Wellen bezeichnet von der Frauenbewegung. Warum Frauenbewegung? Weil der Begriff Feminismus tatsächlich erst im 19. Jahrhundert entstanden ist. Wir beginnen mit der ersten Welle, also so 1850 bis 1950. Die wichtigsten Merkmale der ersten Welle waren generell überhaupt ein Recht auf Erwerbstätigkeit für Frauen. Das heißt, es ging noch nicht mal um die Löhne, sondern es ging überhaupt darum, dass Frauen arbeiten dürfen. Recht auf Bildung, auf Frauenstudium. Die ersten Frauen haben danach gestrebt, an die Universitäten zu kommen. Und eben ein Recht auf aktives und passives politisches Handeln, zum Beispiel das Wahlrecht, aber auch Mitglied sein in Parteien, überhaupt auf Kundgebungen sein. Genau. Und die Gesellschaft, wie ich schon gesagt habe, hat sich in eine Richtung bewegt, die nach dem Aufklärungsprinzip ziemlich zentral eben überhaupt Menschenrechte in den Fokus der Gesellschaft gerückt hat. Dann ging das so ein bisschen weiter, auch in der ersten Welle noch. Es gab den ersten Internationalen Frauentag, was das ziemlich Bedeutendes war. Das war 1911 und wir haben dann 1918 auch das Frauenwahlrecht. Allerdings ist auch hier, also es wurde wie gesagt eher von den Blaustrümpfen erkämpft. Es gibt immer noch die Trennung von bürgerlich gemäßigter und sozialistischer Bewegung. Also eine der Vorreiterinnen der sozialistischen Bewegung sieht man hier rechts mit Rosa Luxemburg zusammen, Clara Zetkin, die eben dann tatsächlich auch aus der Perspektive der nicht bürgerlichen Frau, der Frau aus der unteren Schicht gesprochen haben, weil es da auch einfach ganz andere Probleme gab, gerade solche Dinge wie Vergewaltigung der Ehe, die nicht strafbar war. Und da ging es gar nicht so darum, dass die Frau jetzt am politischen Leben teilnimmt, auch, aber eben auch andere Dinge. Dann kam die NS-Zeit ab 1933, ist, glaube ich, allen klar, da ging es um ganz andere Dinge und es gab massivste Rückschritte bei all dem, was während der Weimarer Republik vielleicht schon erkämpft wurde. Und man konnte danach eigentlich nochmal so fast von vorne beginnen. Jetzt kommen wir auch schon zur zweiten Welle der Frauenbewegung, da haben wir ab Mitte 20. Jahrhundert, also wir sprechen so ja nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich, also ab 1945. Da ist auch tatsächlich dann, also in die 1960, 1970er Jahre erstmal der Begriff Feminismus entstanden. Was waren so die wichtigsten Merkmale? Es ging so um Awareness Raising, also es war jetzt nicht mehr tatsächlich dieser bürgerliche Feminismus im Vordergrund, sondern es ging raus auf die Straße. Es gab nicht nur diese Literaturkreise und es war auch nicht mehr nur implizit im Verschlossenen, sondern tatsächlich mit Kundgebungen. Und es ging auch darum zu schauen, was sind denn überhaupt die Ursachen von der Diskriminierung und wo kommt das Ganze denn her? Jetzt kommen wir zu dem Ganzen, was in Richtung Queerfeminismus geht, also ab 20. Jahrhundert. Das heißt, da sind wir ab 1980, 1990 bis 2015. Die wichtigsten Merkmale der dritten Welle, wie schon gesagt, binäre Sichtweise wurde jetzt eben abgelehnt. Und wir kommen eben von dieser Binarität weg. Es gibt eine Stärkung von Transrechten. Das geht ja mit dem Weg von dem binären Modell so ein bisschen einher. Weiterhin wird diese intersektionale Sichtweise immer wichtiger, also Kritik am Ethnozentrismus, wieder, dass eben dieses White Privilege, was immer noch sehr vorherrschend ist, auch in feministischen Kreisen, dauerhaft hinterfragt wird. Und es geht nicht nur um Politik, sondern tatsächlich auch um Kultur, also Beteiligung von weiblich gelesenen Menschen in der Kulturszene. Genau. Jetzt stehen ja auf diesem Beispiel nur drei Wellen. Tatsächlich, wir sind immerhin schon bei der dritten Welle weg von der Binarität gekommen, aber es geht noch mehr. Wir haben tatsächlich auch die Möglichkeit, oder wir haben eine vierte Welle heute. Diese vierte Welle wird tatsächlich auch nicht von allen feministischen Kreisen so gesehen, aber es gibt sie. Die vierte Welle fußt jetzt, wie gesagt, auf der Intersektionalität, das heißt, sie ist transinklusiv, sie ist queer, das heißt, wir haben heute ja auch den queer-feministischen Vortrag und wir haben ein sexpositives Verständnis, das heißt auch Inklusion von Sexarbeiterinnen. Wir haben sehr viel in den sozialen Medien, das sieht man auch hier auf dem Bild, was ja passiert ist 2017 mit MeToo zum Beispiel. Das heißt, es gibt weiterhin verschiedene Aktionsformen. Wir haben jetzt nicht nur die Kundgebung, wir haben nicht nur die Politik, wir haben nicht nur die Kultur, wir haben auch die sozialen Medien. Und wir haben auch eine Inklusion von Body Positivity in dieses ganze Konzept vom feministischen Umbruch.
Nach einem groben historischen Abriss geht Julia darauf ein, wie wichtig es ist, die binäre Geschlechterordnung abzuschaffen, um niemanden auch innerhalb der feministischen Bewegung auszugrenzen.
Ein übergeordnetes Ziel von dieser ganzen queer-feministischen Bewegung ist ein Stück weit einfach, dass man diese Geschlechterkategorien, die eben durch Normen beeinflusst werden und auch durch Normen immer wieder hergestellt werden, zu dekonstruieren und aufzubrechen, um damit eben längerfristig auch Machtverhältnisse abzubauen, Unterdrückungsmechanismen zu dekonstruieren und so weiter. Also weil diese Geschlechterverhältnisse, die in unserer Gesellschaft vorherrschen, eben auf Binaritäten basieren, also auf der Vorstellung von männlich-weiblich, schwarz und weiß, Natur, wie war der Gegenpol zur Natur, Natur, Kultur und so weiter und so fort. Das ist ja, unsere Gesellschaft ist ja quasi gedacht in diesen zwei Teilungen und das ist halt problematisch, weil es ganz viele Menschen gibt, die in diese zwei Kategorien nicht reinpassen und nicht reinpassen wollen und es nicht richtig ist, diese Menschen auszuschließen.
Im Laufe des Vortrags geht Julia auf verschiedene Formen von Feminismus ein, die häufig auch gewisse Gruppen exkludieren, beispielsweise SWERF.
SWERF steht für Sexworker Exclusionary Radical Feminist, also SexarbeiterInnen, ausschließende radikale FeministInnen. Und die vertreten eben die Meinung, dass jede Form von Sexarbeit zwangsläufig falsch, degradierend und unterdrückend ist und dass freiwillige und selbstbestimmte Sexarbeit eben gar nicht existieren kann. Oder sie werfen auch selbstbestimmten Sexarbeiterinnen vor, dass sie eben ein unterdrückendes System aufrechterhalten und hören ihnen auch selber nicht zu und schließen sie meist aus dem Diskurs und aus feministischen Kreisen aus. Dann komme ich zum Letzten noch zum Thema Mainstream-Feminismus. Das ist einfach so, die Form von Feminismus, die am meisten auch schon so anerkannt ist in der Gesellschaft quasi, weil eben der Fokus das Erreichen von Geschlechtergleichheit durch Reformen innerhalb des Systems sind. Dadurch wird es auch einfach am meisten akzeptiert, weil es halt nicht wirklich das System hinterfragt, nicht wirklich eine Bedrohung für das System darstellt, sondern einfach nur innerhalb des Systems Reformen durchführen will. Oft ist hier zum Beispiel das Ziel, dass man einfach nur mehr weibliche CEOs, Chefinnen, Managerinnen und so weiter braucht und dass dadurch mehr Gleichberechtigkeit sich dann automatisch einstellen würde. Wenn wir einfach mehr weibliche Führungskräfte haben, dann führt das automatisch zu mehr Gleichberechtigung. Es wird auch als Girlboss Culture dann teilweise bezeichnet. Und während es natürlich wichtig ist, auch mehr weibliche Führungskräfte zu sagen, ich sage jetzt nicht, dass es unwichtig ist und dass man das alles, dass irgendwie Frauenquote und alles, dass man das nicht haben sollte, aber allein dadurch, dass wir weibliche Führungskräfte haben, führt es nicht unbedingt dazu, dass weniger privilegierte Frauen, ärmere Frauen, dass die wirklich mehr Rechte haben, dass die weniger von Sexismus betroffen sind, weil auch weibliche Führungskräfte nicht unbedingt zwingend Entscheidungen treffen, die besser für alle Frauen sind. Also das ist eben einfach nicht wirklich die Lösung. Es stellt auch kapitalistische Strukturen nicht in Frage und vermehrt dadurch eben nur die Privilegien einiger weniger Frauen. Es lässt sich sehr gut vermarkten. Also hier einmal so T-Shirts wie The Future is Female und so weiter. Das sieht man immer häufiger. Man glaubt dann irgendwie, oh, Feminismus ist jetzt irgendwie gesellschaftlich akzeptiert und irgendwie in und ist jetzt in der Gesellschaft angekommen, aber man muss halt immer aufpassen, ob das jetzt wirklich Feminismus ist oder ob sich da nur Feminismus irgendwie gut vermarkten lässt im Kapitalismus und was da wirklich für Absichten dahinter stecken. Und das Problem ist eben auch, dass es genauso wie weißer Feminismus meist nicht intersektional ist und vor allem Sachen wie Klassismus, aber auch andere Diskriminierungsformen nicht wirklich mit einbezieht.
Nachdem sie verschiedene Strömungen des Feminismus erläutert hat, formuliert sie am Ende des Vortrags ein klares Fazit zu dem Thema.
Feminismus muss unserer Meinung nach eben queere, inter-, trans- und nicht-binäre Personen mit einbeziehen. Er muss intersektional sein, das heißt, muss alle Formen von Ungleichheit und Diskriminierung, muss anerkennen, dass die eben alle miteinander verwoben sind und auch marginalisierten Frauen oder generell marginalisierten Personen mehr Raum und Gehör verschaffen, weil die halt gerade in der Gesellschaft oft nicht gehört werden und deswegen auch innerhalb der feministischen Bewegung oft zu wenig gehört werden immer noch. Und da ist es halt wichtig, dass man denen einfach mehr Raum gibt und auch selbst zuzuhören und sich weiterzubilden und seine Privilegien zu reflektieren, ist hier ein sehr wichtiger Teil. Und zuletzt auch Kapitalismus kritisch sein, denn Patriarchat und Kapitalismus sind miteinander verknüpft. Unser System baut auf der Ausbeutung weiblicher Arbeitskraft auf, so unbezahlte Sorgearbeit, also Sachen wie Haushalt, sich um Kinder kümmern, Angehörige pflegen und so weiter, wird in unserer Gesellschaft immer noch größtenteils von Frauen übernommen. Und diese unbezahlte Sorgearbeit ist notwendig, damit der Kapitalismus funktionieren kann. Und genau deswegen muss Feminismus auch das kapitalistische System eben kritisch hinterfragen.